Die Leitung der Personalabteilung, auch da gibt es zunehmend Frauen, die dann in der obersten Leitung der Personalabteilung zu finden sind. Aber interessanterweise gibt es immer noch sehr, sehr viele Männer, die dann die Personalabteilung dann leiten. Und in den Unternehmen, in denen ich gearbeitet habe, was ich vorhin sagte, da, ich will es jetzt mal so ein bisschen pointiert ausdrücken, da war Personal und Personalarbeit eher unter ferner liefen. Ah ja, das muss halt gemacht werden. Ich liebe das im Unternehmen eben so operativ tätig zu sein, natürlich auch strategisch, aber einfach dieses, ne, den engen Austausch in der Organisation, mit der Organisation zu haben. Das finde ich sehr bereichernd, ist manchmal auch sehr anstrengend, aber es macht viel Freude. Und ja, der dritte Weg ist der, bei sich selbst zu bleiben. Also ne, authentisch zu sein, seinen eigenen Führungsstil zu entwickeln als Frau.
Hey, wie schön, dass du wieder dabei bist in einer neuen Folge hier im Podcast Next Level Leadership. Ich bin Julia Peters, ich arbeite als Führungskräftecoach und Trainerin, ja, mit Menschen in Verantwortung, nicht unbedingt nur mit denen im Konzern oder in der Verwaltung, gerne auch im Ehrenamt, daran, dass sie zukunftsfähiger führen können. Denn Enkelfähigkeit ist mir ein ganz, ganz großes Anliegen, Next Level Leadership. Also ja, die Idee, wie können wir gemeinsam in eine gute Zukunft führen? So. Und dazu gibt es immer wieder Solo-Folgen und alle 2 Wochen gibt es aber auch genauso Gäste. Und heute habe ich wieder einen Gast hier, eine Gästin ganz konkret. Und das ist die Maike Juli. Herzlich willkommen, Maike.
Herzlichen Dank für die tolle Einladung, liebe Julia. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Maike, wir haben einen ganz spannenden Ritt vor uns, weil du hast schon ein bisschen was gesehen im Leben. Du bist mittlerweile Kollegin von mir, Beraterin, Coachin, Speakerin, Autorin. Was du genau geschrieben hast, da kommen wir gleich noch zu. Aber du hast auch eine sehr praxisorientierte, Startup-orientierte Vergangenheit als Führungskraft, unter anderem bei einer großen Beratungsfirma, aber auch in der Pharmaindustrie unterwegs gewesen. Ganz viel Startup und Mittelstand. Und auch vor allen Dingen im HR-Bereich. So, und ich finde, da ist schon ganz, ganz viel Futter drin. Und wir kommen auch auf dein Ehrenamt zu sprechen. Das nehme ich auch mal vorweg. Und wir haben eine ganz große Gemeinsamkeit. Und das ist das Thema, dass wir Frauen unterstützen, dabei wirksamer zu werden in ihrer Führungsarbeit. Habe ich das so richtig zusammengefasst?
Das hast du wunderbar zusammengefasst, jawohl.
Mir ist gerade eben im Vorgespräch die kleine Idee gekommen, dass ich dir von einer Anekdote erzählen möchte. Und zwar, habe ich eine operative Vergangenheit eigentlich im Marketing, Strategie und so weiter Entwicklung und habe dann irgendwann überlegt, Personalarbeit ist total spannend und durfte das dann auch innerhalb von meinem letzten Arbeitgeber auch machen und dann habe ich das den Kollegen im Marketing erzählt und dann gab es da Menschen, die gesagt hat, Julia, HR, was willst du bei den Losern?
Oh,
Was
wow.
sagst du dazu? Was
Wow,
hättest du an meiner Stelle geantwortet?
das ist ja mal eine knallharte Aussage. Also so
Ja.
habe ich die, vielleicht als HRlerin hat man das im Hintergrund oder hinter meinem Rücken gesagt,
Ich
aber nicht.
erzähle auch gleich, was HR gesagt hat, umgekehrt, als ich da ankam. War
Ja,
nicht ganz,
sehr
also wir reden
gerne.
über das Jahr 2008, 7, 8 ungefähr. Ist eine Weile her, aber trotzdem. Was sagst du
Ja.
dazu?
Ja, aber du sagst, dass du redest oder du erzählst die Anekdote aus dem Jahr 2007, 2008. Und ich muss leider sagen, dass ich in der Einstellung der anderen Fachbereiche, Fachabteilung gegenüber HR nicht so wirklich viel getan hat, also zum Positiven. Und ich kann das bestätigen, dass viele HRler, die ich jetzt auch kenne, und das ist unabhängig, ob man im Konzern arbeitet oder eben im Mittelstand, oder auch in Startups, dass die meisten doch eher noch, ich sag mal, in diesen Verwaltungstätigkeiten festhängen. Und dafür gibt es auch gute Gründe. Also das ist hier keine Bewertung, aber weniger eben sich als wirklich als Partner aufstellen oder aufgestellt haben für das Business. Und da liegt der eigentliche Nutzen, die eigentliche Wertschöpfung von HR. Das heißt also, das Mindset vieler HRlerinnen und HRler darf sich noch, ich sag mal, der aktuellen Erwartungen anpassen. Also insofern, da ist sicherlich ein Fünkchen Wahrheit drin. Man muss aber auch sagen, und das habe ich selber auch häufig erlebt, dass in den Fachbereichen oder im Management wird oftmals der Kopf in den Sand gesteckt, bis es dann gar nicht mehr geht. Und wenn in dieser Lage, egal was es dann ist, ob es um Mitarbeiter geht, den man nicht mehr halten kann, oder operative Ergebnisse, wenn dann, ne, die Kiste quasi gegen die Wand gefahren ist, dann heißt es ja, und jetzt muss HR mal ran. Und jetzt muss HR quasi das lösen. Also das ist mir ganz häufig passiert, vor allen Dingen in den kleineren Unternehmen.
Ja.
Und vorher hatte man aber überhaupt keine Stimme in
Ja.
den, ne, in dem Prozess. Also das ist schon eine gewisse unfaire Behandlung der Personalabteilung oder der Personaler, die da stattfindet.
Genau. Und wir wollen jetzt nicht sagen, mi, 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 alles unfair, sondern du stehst ja für ein ganz anderes HR, ne? Du bist lange selbst
Ja.
Personalleitung gewesen, Head of HR warst, ich habe es vorhin schon gesagt, vor allen Dingen im Startup-Umfeld unterwegs, im Mittelstand, was ja auch nochmal eine andere Dynamik ist. Was ist so dein Style HR? Wie würdest du das für dich definieren? Wofür stehst du denn?
Wofür ich stehe und was ich auch immer in den Unternehmen, in denen ich gearbeitet habe, umgesetzt habe, ist eben diese Verwaltungstätigkeit oder diese Administration, die muss sein. Das ist quasi die Basis, auf der gute HR-Arbeit funktionieren kann. Also das ist absolut wichtig und die muss laufen. Aber was ich vorhin sagte, ist eben sich als wirklich als Gesprächspartner, als Sparringspartner, möchte ich sagen, für das Management, für die Abteilungsleitungen, auch für die Mitarbeitenden natürlich, sich entsprechend aufzustellen. Das heißt also ganz, ganz viel Interaktion mit den Menschen und unabhängig, ob sie nun Führungskraft sind oder nicht. Und eben ein echtes Interesse, was macht das Unternehmen, was ist das Geschäftsmodell, und sich aktiv auch einzubringen und nicht so abwarten zu bleiben, reaktiv zu sein. Es gibt ja diesen Spruch, was heißt diesen Spruch oder diesen Satz, HR oder die Personalabteilung oder die Personaler sollten auch einen Tisch in der Geschäftsführung haben oder einen Sitz
Ja.
am Tisch an der Geschäftsführung. Und da bin ich ein ganz, ganz großer Fan davon. Und die meisten Unternehmen, in denen ich dort angefangen habe, war das nicht so. Da wurde halt dann, was weiß ich, Personal hat dann an den CFO berichtet oder an den Finanzleiter oder wenn es an den Geschäftsführer oder die Geschäftsführerin. Und dann habe ich mich sehr stark bemüht und es ist mir auch jedes Mal gelungen, das zu ändern. Also, dass man wirklich auf Augenhöhe mit dem Top-Management spricht und zusammenarbeitet. Und darin liegt eben der Mehrwert, sowohl für die Personaler als auch für die Führungskräfte, als auch für das Unternehmen.
Ja, ich glaube, gerade beim Thema HR kommt da so ein bisschen eine doppelte Herausforderung rein, aus meiner Sicht, zumindest meine Erfahrung. Ich habe ja nicht so viel Erfahrung in HR gesammelt, aber doch auch. Zum einen das Thema, was in meiner Wahrnehmung auch immer noch ein bisschen hinten runterfällt. So, ne, da kann man natürlich was dran tun. Das andere ist aber auch, dass HR traditionell sehr viel von Frauen auch besetzt wird. Und ich glaube, da kommt auch diese Herausforderung, ne, so als Frau dann auch mit am Tisch zu sitzen und um da so ein bisschen in die
Ja.
Richtung auch zu gehen. Frauencoaching, Frauen, Female Leadership Coaching ist ja bei dir auch ein Schwerpunkt. Was waren für dich in der Zeit Herausforderungen und wie würdest du das dann heute oder wie wirst du das heute gerade als Coach begleiten?
Also die Herausforderungen als Frau gibt es noch mal, da knüpfe ich jetzt mal direkt an, noch andere Herausforderungen. Ja, das ist häufig so. Wenn man so in die Strukturen reinschaut, eben gibt es überwiegend oder ja doch, man könnte schon sagen, ich würde mal sagen, über 60% Frauen in den Personalabteilungen.
Schon, ne?
Wenn
Immer
man
noch,
sich dann
oder?
aber wieder
Ja.
anguckt, die Leitung der Personalabteilung, auch da gibt es zunehmend Frauen, die dann in der obersten Leitung der Personalabteilung zu finden sind. Aber interessanterweise gibt es immer noch sehr, sehr viele Männer, die dann die Personalabteilung dann leiten. Und in den Unternehmen, in denen ich gearbeitet habe, was ich vorhin sagte, da, ich will es jetzt mal so ein bisschen pointiert ausdrücken, da war Personal und Personalarbeit eher unter ferner liefen. Ah ja, das muss halt gemacht werden und hatte keinen hohen Stellenwert. Und ich habe dann eben durch enge Zusammenarbeit mit den Führungskräften, mit den Managern eben ein anderes Bewusstsein geschaffen dort, also mit den Einzelnen, was HR alles leisten kann und leisten möchte. Aber es ist natürlich eine Herausforderung und es macht es nicht unbedingt einfacher, wenn man als Frau, die einzige Frau dann am Konferenztisch ist. Und das ist halt Pharma oder überhaupt bei Biotechnologie ist halt extrem männerlastig, was die Führungskräftepositionen anbelangt.
Das ganze Thema Female Leadership Coaching ist ja nach wie vor da. Ich finde es persönlich immer gar nicht so einfach, so auf dieser Grenze zu operieren von, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber die Anfragen, die ich dann kriege, ist, helfen Sie mir, dass ich mich mehr durchsetzen kann am Tisch oder, ne, solche, das sind ja so typische Anfragen. Auf der Grenze zu operieren zwischen ja, also da gibt es irgendwie ein Thema mit Bestärkung auf der anderen Seite, aber eigentlich wollen wir ja ein gutes Unternehmensergebnis erzielen. Eigentlich geht es ja ums Thema als solches und gar nicht so sehr um das sich verhaken in den Stereotypen an der Stelle irgendwie, ne? Wie ist das bei dir? Was kriegst du für Anfragen so rein in der Richtung? Was ist so eine typische Kundin, die bei dir anklopft und nachher von Maike Juli begleitet wird?
So eine typische Kundin. Ja, also das Thema Sichtbarkeit ist ein Thema. Also nicht im Sinne von, wie bin ich auf Social Media sichtbar, sondern wie, natürlich, ich sitze am Konferenztisch und ich leiste meinen Beitrag oder ich präsentiere meine Ergebnisse oder äußere meine Vorschläge. Und das werden jetzt ganz, ganz viele von den weiblichen Zuhörern solche Situationen mit Sicherheit kennen. Und der Rest am Konferenztisch oder auch im virtuellen Konferenztisch, das sind die Männer. Dann wird höflich zugehört, weil in der Regel sind die Kollegen oder auch die Chefs, das sind ja keine Unmenschen, sondern die sind alle nett und freundlich und mit denen kommt man gut klar. Und dann wird sich das angehört und dann geht man halt zum nächsten so. Was weiß ich, ne? Hier, Christian, erzähl du mal, was in deinem Bereich los ist. Und dann greift Christian eins von den Themen auf, die ich ja kurz oder die Frau kurz vorher erzählt hat, sagt das in drei anderen Worten und dann sagt die ganze Männerrunde, das ist aber eine prima Idee, die sollten wir mal weiterverfolgen. So oder ähnlich hat das mit Sicherheit so gut wie jede Frau schon
Ja,
erlebt.
leider ja.
Zumindest ist das meine persönliche Erfahrung und in den ganzen vielen Gesprächen, die ich schon mit Frauen geführt habe, ist das immer wieder thematisiert worden. Also das meine ich mit Sichtbarkeit oder man könnte auch sagen, sich selbst eine Stimme geben. Natürlich habe ich eine Stimme und die Personen in meinem Umfeld hören mir zu, aber so, dass meine Stimme auch wirklich etwas bewirkt. Und da geht es halt ganz, ganz viel drum. Und eben sich nicht so schnell verunsichern zu lassen, ich sag mal, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, Männer in dem Spiel, was die Männerspielregeln aufgestellt hat. Also da ist es so, entweder wir haben die Frauen, die dann zu stark die Männer kopieren oder imitieren, die dann sehr stark in dieses Dominanzgehabe reinrutschen, oder wir haben die sich eben ganz, ganz schnell verunsichern lassen. Und zwar, ich habe mit vielen Frauen, eben du hattest vorhin gesagt, du hattest Gespräche auch mit Bereichsfrauen in Bereichsleitungen, habe ich auch. Also wo man denkt so, wow, die müssen vor Selbstbewusstsein strotzen und vor Souveränität. Und selbst denen passiert es hin und wieder, dass man sie relativ, das Mann, MANN, sie relativ schnell aus der Fassung bringen kann in so einer Runde. Also das sind so die Hauptthemen.
Das heißt, wenn ich dir so zugehört habe, dann haben wir meistens so die Rechts-Links-Variante, das ist wieder so ein Entweder-oder, ein vermeintliches, ne? So entweder ich kopiere das, was ich sehe, und dann versuche ich mich in einem männlichen Gehabe, was auch immer. Und oft ist eine Kopie nicht so gut wie das Original, also meine persönliche Meinung. Oder ich bin sehr angepasst und gehe ein bisschen unter. Und was ist der dritte Weg? Also, wie hast du das gelebt in deinen praktischen Zeiten? Wobei man muss ja dazu sagen, du bist ja phasenweise immer noch aktiv, ne? Wieder im Operativen und dann bist du wieder in der Beratung. Also, ich glaube, du bist ja auch gerne Praktikerin, ne?
Ja, ich liebe das. Das ist nicht übertrieben. Ich liebe das, im Unternehmen eben so operativ tätig zu sein. Natürlich auch strategisch, aber einfach dieses, ne, den engen Austausch, in der Organisation, mit der Organisation zu haben. Das finde ich, sehr bereichernd. Ist manchmal auch sehr anstrengend, aber es macht viel Freude. Und ja, der dritte Weg ist der, bei sich selbst zu bleiben. Also, ne, authentisch zu sein, seinen eigenen Führungsstil zu entwickeln als Frau und eben zu schauen, ne, ne, bin ich besonders empathisch, dann ist das eine ganz tolle Stärke. Und mich eben vielleicht nicht verunsichern zu lassen, wenn dann ein Kollege sagt, oh mein Gott, jetzt ist es schon wieder so emotional, sondern dieses so, sich wirklich dazu zu stehen. Das ist ein Prozess. Ich habe den selber auch mit Coaching-Unterstützung selber durchlebt und erleben dürfen. Ich war auch nicht von Anfang an nach der Uni, bin ich auch nicht direkt so, wie ich heute bin, in den Job gegangen. Ich habe da richtig heftige Erfahrungen gemacht. Aber wenn man, ne, wenn man selbst reflektiert ist und an sich so ein Stück weit sich entwickeln möchte, dann ist der authentische Führungsstil der richtige, aus meiner Sicht der einzige Weg. Auch eine gute Führungskraft zu werden und zu bleiben.
Wie hast du das denn hingekriegt? Also dieses Thema authentisch sein, ich glaube, das wird viel drüber gesprochen und dann ist das für mich immer so ein, ach, sei doch mal authentisch, ja. Wo fängt das an? Wo hört das auf? Wie macht man das konkret, authentisch sein? Wie geht das, sich nicht verunsichern zu lassen, ne? Also dieser Satz, jetzt ist sie schon wieder so emotional. Wie bist du damit umgegangen? Es klang so, als ob das wirklich auch was ist, was du selbst durchaus gehört hast.
Naja, also als ich das erste Mal gehört habe, hat
Musst
mich
du
das
jetzt noch lachen.
schon aus der Fassung gebracht. Also ich bin da nicht da in der Runde in Tränen aufgelöst rausgerannt. So war es nicht, aber es war, ich war erstmal sprachlos. So sprachlos und so ein Stück weit fassungslos.
Ja.
Und danach habe ich halt so für das Ganze mal Revue passieren lassen und habe dann so für mich überlegt, dass ich das nicht schön finde und dass das auch vor allen Dingen, es sagt ja keiner was. Also
Nee.
mir ist das später dann nochmal passiert in einem Startup, Biotechnologie-Startup, wo es eben eine kleine Runde im Top-Management gab und ich als Personalerin da auch meinen Sitz am Tisch hatte. Und dann war ich mit einem Projekt be betraut, wo ich ganz klar die Regeln und alles abgesteckt hatte mit dem CEO, mit dem Geschäftsführer und hatte einen externen Berater, der uns unterstützte. Und dem externen Berater gefiel offensichtlich nicht die Art und Weise, wie ich dieses Projekt angegangen bin, was ich dann in diesem Meeting erfahren habe, als der CEO mir da in meine Ausführungen reingefahren ist. Und versucht hat, das komplett, ich sag mal, platt zu machen im Sinne von, nee, so können wir das nicht machen, Maike. Das Projekt muss erstmal gestoppt werden und so weiter und so weiter. Und da bin ich, das habe ich nicht wirklich gesteuert, aber da bin ich halt für mich eingetreten und habe halt mit dem richtig heftig argumentiert. Und was dann passiert ist, die anderen 5 Männer am Tisch, also inklusive Finanzvorstand, COO, also operativer Vorstand und so weiter, die sind gefühlt in ihren Stühlen zusammengesackt. Also die waren quasi nicht mehr existent und es gab nur noch diesen Schlagabtausch zwischen dem CEO und mir. Und das war ein heftiger Schlagabtausch. Also im Nachgang war ich ganz schön erschöpft und dachte, boah, der ist jetzt stinkesauer auf mich und wird mir da irgendwie jetzt Steine in den Weg legen. Interessanterweise ist das nicht passiert. Der war nicht begeistert und der brauchte auch ein paar Tage, aber wir haben danach auf einer ganz anderen, ich sag mal, noch wertschätzenderen Art und Weise zusammengearbeitet.
Was ist da passiert? Hast du dir Respekt erkämpft? Was war's?
Ich bin für mich eingestanden, also nicht nur für mich jetzt, so nach dem Motto, ich will Recht haben, darum ging es ja nicht, sondern ich bin
Ja.
für das Projekt, für das Ergebnis, für die Wichtigkeit dieses Projektes und damit für das Unternehmen und damit das Unternehmensergebnis eingestiegen und habe aber meine Sichtweise klar gemacht und eben vehement vertreten
Ja.
und habe eben auch ganz klar gesagt, was aus meiner Sicht die Motivation dieses externen Beraters gewesen ist, eines älteren weißen Mannes, ohne dass ich hier jetzt bewerten möchte, aber es ist so gewesen. Und dem passte das nicht, dass da so eine jüngere blonde Frau, das war ist eine Weile her, da war ich noch jünger, und da ihm quasi erzählt hat, in welcher Art und Weise wir dieses Projekt managen sollen. So war es natürlich nicht. Ich bin immer jemand, dem ist es wichtig, partizipativ und kooperativ mit den Leuten zusammenzuarbeiten. Aber der war damals sehr angesehen in der Pharma- und Biotech-Industrie zum Thema Projektmanagement, hatte auch ein Buch rausgegeben und hielt sich quasi für so einen Guru. Und als Guru sage ich meinen Schülern, wo es lang geht. das ist nicht so meins mit Gurus. Also so, das war so die ganze Gemengelage und ich war einfach so überzeugt davon, dass das mein Weg der passende ist oder mein Vorschlag voranzugehen, der passende ist. Und das ist so, das habe ich auch bei Männern beobachtet, wenn ich das noch kurz ausführen darf, in einem Projekt, als ich noch relativ jung auch in der Beratung war, also frisch in der Beratung war, gab es einen männlichen Projektleiter und einen Projektleiter von der Kundenseite. Und die haben sich irgendwann mal zum Ende eines Meetings, beziehungsweise einer Sitzung, haben die sich so verbal in die Wolle bekommen, dass wir anderen gedacht haben, ach du meine Güte, wir müssen jetzt einen holen, der die auseinanderbringt. Also richtig, also wirklich, wirklich einen richtig heftigen Streit. Und dann haben wir versucht, das so ein bisschen runterzukühlen. Dann war die Situation irgendwann dann zu Ende. Also im Sinne von, jeder ist so davon gestapft. Und als ich das Gebäude verließ, sah ich die beiden, und ich dachte, ich traue meinen Augen nicht, sah ich die beiden da zusammen am Ausgang stehen. Und dann sagt der eine zu dem anderen, ach, das war in Köln, ach, jetzt soll man nicht noch hier nebenan in der Kneipe in Kölsch zusammen trinken gehen. Und dann sind die beiden, obwohl das wirklich ein
Richtig
knallharter
heftiger
Streit
Streit
war,
war,
sind
ja.
die zusammen in Kölsch trinken gegangen. Und das hat mir zum Beispiel sehr viel gezeigt. Also Männer gehen mit solchen Situationen offensichtlich ganz anders um als Frauen
Ja.
auch.
Ja. Also, das ist so, wenn ich dir zuhöre, sind ja zwei Sachen drin, ne? Das eine ist, nimm's sportlich. Also, ne, du kannst dich fetzen, du kannst dich streiten, anschließend gehst du Kölsch trinken. Also in Köln zumindest, woanders vielleicht was anderes. Also diese Sportlichkeit, ich hatte mal eine Vorgesetzte, die hat irgendwann zu mir gesagt, Julia, das ist doch hier alles nur ein großes Spiel. Und ne, letztendlich, was ja passiert, wir als Coaches wissen, dass du kriegst eine gewisse Distanz zum Thema. Du nimmst es nicht mehr so ganz persönlich so. Und das Zweite, ist ja mal ganz klar zu sagen, naja, es geht ja nicht um dich als Person, sondern es geht ja um eine Sache und eine Rolle. Und
Ja,
ich
genau.
könnte mir vorstellen, dass das vielen Frauen eine Hilfestellung sein kann, sich immer zu überlegen, es geht nicht um dich als Person, Maya oder wie auch immer, ja, sondern es geht um eine Rolle und wenn du eine Idee hast, wie das sachlich sein soll, ja, dann mach dich fit und vertritt auch diese Lösung. Also, ne? Und ich finde,
Ja.
beide Sichtweisen nehmen sehr viel Druck aus dem, ich verkämpfe mich hier um meine Person und dann ist es letztendlich wie beim, weiß ich nicht, irgendeinem Match, irgendeinem Game mit Basketball oder Fußball auch. Manchmal gibt es Gewinner und manchmal gibt es Verlierer und schön wäre ja, und damit sind wir jetzt bei diesem weiblichen Aspekt, wenn man alle gewinnen lassen könnte, ne? Also wenn man es schafft, dass nur noch Gewinner am Tisch sitzen. Ja, aber das ist vielleicht dann auch das berühmte Next Level.
Ja, das kann gut sein. Also zumindest ist es super wichtig, wenn man sich gegenseitig mit Wertschätzung betrachtet. Und zwar nicht nur
Ja.
Männer und Frauen, sondern
Überhaupt.
grundsätzlich.
Ja.
Genau.
Naja.
Das ist, finde ich, eine Grundvoraussetzung, die gegeben sein sollte.
Ja.
Ja. Ja, und bei den Frauen, was ich halt so eben aus eigener Erfahrung weiß, aber eben auch durch die vielen Coachings und Begleitungen, die ich machen durfte mit Frauen, wir sind halt wir. Aber auch die jüngeren Generationen sind immer noch so sozialisiert, dass, ne, die Frau darf nicht auffallen. Also, ne, sie sollte hübsch sein, kann auch gerne schick, aber nicht zu grell und nicht zu auffallend. Sie darf nicht zickig sein. Das wird ja auch schnell, wenn man mal was sagt oder kritisch hinterfragt. Jetzt werd nicht zickig. Also, man befindet sich immer in so einem Spannungsdilemma. Und ist aber auch so erzogen worden, dieses, ne, sieh zu, dass es allen gut geht, kümmere dich um alle. Und das ist einfach so drin in uns Frauen. Also meines Erachtens ist es ganz, ganz wichtig, sich dieser Muster und vielleicht auch dieser Antreiber, sich erstmal bewusst zu werden. Und das kann man eben, klar, das kann man durch Lektüre, durch Kurse, das kann man aber auch, wenn man sich eben einen Coach sucht, sich dessen erstmal bewusst zu werden und dann zu sagen, okay, was ist mir jetzt im Moment am wichtigsten? Was möchte ich als erstes gerne? Welches Muster möchte ich als erstes gerne? Ich nenne das mal neutralisieren.
Ja.
Und das hilft sehr. Also wenn wir in unseren Mustern bleiben und umgekehrt gilt das ja für die Männer genauso. Die sind ja auch in ihren bestimmten Aspekten, nach wie vor noch sozialisiert. Auch da sich das erstmal bewusst zu machen und dann idealerweise mit den Frauen zusammenzuarbeiten. Win-win.
Ja, Win-Win, das wär's. Irgendwie letzte Betrachtung, Gleichstellung. Ich glaube, wir haben noch über 100 Jahre vor uns, wenn es in dem Tempo weitergeht wie bisher.
Ja.
Wir beide haben uns ja tatsächlich kennengelernt durch Netzwerke, Frauennetzwerke tatsächlich auch.
Ja.
Was glaubst du, welche Rolle Vernetzung, Netzwerke für Frauen in Führung spielen?
Eine immense Rolle. Also super, super wichtig. Waren die immer schon? Ich habe früher nie genetzwerkt. Ich muss das ganz, ganz klar sagen. Klar, ich hatte meine Kollegen und Kolleginnen in anderen Abteilungen, man hat zusammengearbeitet, aber ich habe nie wirklich genetzwerkt und auch nicht außerhalb des eigenen Unternehmens. Für mich war das nie wichtig. Ich habe dem nie irgendeine Bedeutung beigemessen und habe dann erst 2023, glaube ich, so wirklich bewusst mit Netzwerken angefangen. Und da kann man sich, denke ich, auf jeden Fall die Männer als ein Vorbild nehmen, weil Männer ja schon historisch gewachsen viel netzwerken, sei es durch irgendwelche Studentenverbindungen oder andere Verbindungen, die es da so gibt, und sich gegenseitig eben sehr stark auch unterstützen. Das ist auch meine Beobachtung in den Unternehmen gewesen, dass sie sich sehr stark unterstützen. Wenn der eine weggeht und eine höhere Position im anderen Unternehmen bekommen hat, dann zieht er gerne den einen oder anderen hinterher. Eine Frau wird auch mal mitgezogen, aber es sind doch vornehmlich eher so die männlichen Kollegen oder Ex-Kollegen. Also Netzwerken ist super wichtig und in unseren heutigen Zeiten ist das A und O.
Ja, ich habe gerade schon, also wenn das Interview kommt, dann ist die Folge schon ein bisschen länger draußen, tatsächlich zum Thema Neurodiversität mit einer Ex-Telekom-Managerin, die Sabine Buch, und die sagt irgendwo ziemlich am Anfang, das Gold der Zukunft sind Community und Daten. Und gerade dieser Aspekt Community, ne? Also wer, mit wem zusammen mache ich eigentlich irgendwas, ne? Bildet Banden, gibt es ja auch diesen anderen schönen Satz.
Ja.
Also ich könnte mir vorstellen, dass so diese kleinen Einheiten, ne, gerade wenn es um Veränderungen geht, oder wie mache ich das eigentlich, ne? Wir sprechen jetzt so relativ locker darüber, geh netzwerken, sei authentisch. Und mir begegnet es im Coaching dann immer wieder, ja, aber wie geht das denn? Was soll ich denn tun? Und bin ich dann vielleicht introvertiert? Da habe ich vielleicht auch nicht Lust, irgendwie auf Großveranstaltungen zu gehen und mit irgendwie x Leuten zu sprechen,
Ja.
ne? Und gleichzeitig zu schauen, was ist so der eigene Weg? Also, du hast ja auch schon gesagt, vielleicht sogar mit einer Begleitung, oder zu anderen, zusammen mit anderen zu schauen, ne? Was macht ihr denn so? Ach, interessant. Also sich da auch inspirieren zu lassen, ne? Das sind sicherlich Wege, die da irgendwie eine Möglichkeit sind.
Ja, und es gibt ja wirklich auch vielfältige Frauennetzwerke, die sowohl lokal agieren als auch jetzt, ich sag mal, bundesweit. Und sich da einfach mal zu informieren, was ist so die Philosophie, was ist das Konzept in einem Frauennetzwerk, da zum Beispiel Business Professional Women, das ist ein internationales Netzwerk, aber eben auch in Deutschland sehr stark vertreten. Da geht es eben sehr stark, sich zu unterstützen, was so den Job, das Business anbelangt. Dann gibt es zum Beispiel Ladies Mentoring. Das ist ein Netzwerk, wo sich auch Frauen, die unterschiedlichsten Frauen mit den unterschiedlichsten Hintergründen zusammenfinden. Das ist auch bundesweit. Das gibt es auch fast in jeder größeren Stadt. Und da ist es so, dass man sehr großen Wert darauf legt, sich wirklich zu unterstützen. Also nicht nur mal nicht nur ist gut, aber eine Jobempfehlung abzugeben, sondern eben wirklich die Frau als holistisch zu betrachten und sich wirklich da so einen Raum zu schaffen, wo man alles, was, wenn man möchte, alle seine Themen mitbringen kann. Und dann, ne, und dann gibt es dieses Female, ich weiß gar nicht, wie heißt das noch, Female Network, was von der Marie-Christine Illigen da in Köln gegründet wurde. Und dann gibt es noch Generation CEO. Also es gibt ganz viele, da kann man ja einfach mal googeln oder sich auch über LinkedIn die mal anschauen. Und das würde ich auf jeden Fall auch empfehlen, ob man als Frau, vor allen Dingen, wenn man eher introvertiert ist, eins von diesen Netzwerken vielleicht
Ja.
da sich aktiv einbringen möchte. Viele haben auch Remote-Gruppen, die sie anbieten, dann muss ich nicht auf eine große Veranstaltung und mich da so exponieren oder gefühlt exponieren, sondern habe da eher so kleinere Zirkel, mit denen ich mich
Ja.
da austauschen kann.
Wir können das ja so machen. Wir können im Nachgang nochmal überlegen, welche Netzwerke uns einfallen, und dann hängen wir einfach eine ganze Menge Links dahin in die Shownotes, oder?
Ja, das ist eine tolle Idee,
Wäre doch
gerne.
mal eine Dienstleistung für die Zuhörenden.
Ja.
Lass uns nochmal zurückkommen zum Thema Startup. Es gibt ja tatsächlich auch ein Buch von dir dazu, HR im Biotech-Startup dann an der Stelle. Und als wir uns kennengelernt haben, war ganz schnell klar, du bist auch so die Frau für diese besondere Energie, so dieses ja frisch gegründete, vielleicht ein bisschen bewegliche auch noch. Was zeichnet ein Startup aus? Was ist diese besondere Energie eines Startups? Und ja, wie geht man damit am besten um?
Die besondere Energie eines Startups. Also meine Erfahrung ist ja hauptsächlich in der Biotechnologie, aber ich denke, das kann man übertragen auch auf andere Startups. Es ist halt also eine sehr starke Energieintensität der Gründer oder des Kernteams, etwas voranzubringen. Und zwar in möglichst, also in hoher Qualität, aber auch in möglichst großer Geschwindigkeit. Und dieses Brennen für ein Thema, also sei es das Brennen jetzt, eine neue KI-Plattform zu kreieren oder in der Biotechnologie, was weiß ich, die Forschungs- und Entwicklungszeit zu halbieren. Und also die Menschen, die dort arbeiten, sind alle extrem motiviert und sehr fokussiert auf ihr Ziel. Und dann ist eben Startup, ja, da gibt es viele Einflussfaktoren, sei es jetzt potenzielle Investoren, sei es von der institutionellen Seite, behördlichen Seite, von den jeweiligen, ich sag mal, Entwicklungsschritten, die ich als Startup da durchlaufe. Und das heißt, ich brauche eine hohe Flexibilität, ich möchte sogar sagen Agilität. Das heißt also, es ist immer, ich will nicht sagen Chaos, weil Chaos hört sich so an, meine Güte, da weiß keiner, was der andere macht. So ist es natürlich nicht, aber es kann schon mal schnell auch chaotische Züge annehmen. Aber es braucht eben diese Begeisterung in diesem extrem agilen Umfeld, sich wohlzufühlen und Leistung zu bringen. Und in einem Start-up hat jeder verschiedene Hüte auf. Also da ist nicht nur einer der, was weiß ich, einer der Gründer, sondern man muss sich um alles Mögliche kümmern. Man kümmert sich dann um, ich sag mal, Geschäftsentwicklung, um das Marketing, um in den Anfängen um irgendwelche personaladministrativen Geschichten. Dann muss mit den Investoren muss geredet werden. Dann braucht sowas wie PR, aber da habe ich natürlich nicht die finanziellen Mittel, um mir dafür jeweils Experten und Expertinnen einzustellen. Das heißt also, da ist viel, ne, also da ist viel Agilität auch vom Kopf her gewünscht und gefordert, um dann sich auch wirklich in dem Umfeld wohlzufühlen. Das ist nicht für jedermann, Schrägstrich jeder Frau etwas, habe ich festgestellt.
Was glaubst du, braucht es für Führungsqualitäten, um gerade in dem Umfeld bestehen zu können? Also Agilität ist sicherlich eins davon, eine gewisse Beweglichkeit und Flexibilität. Was noch?
Eine gute Selbstkenntnis, also ich hätte jetzt gesagt Selbstbewusstsein, aber ich meine sich seiner selbst als Führungskraft, der Stärken und auch der Schwächen bewusst zu sein und ehrlich mit sich selbst umzugehen und auch ehrlich mit dem Team umzugehen weil in einem Start-up, also wir leben ja sowieso in Zeiten extremer Unsicherheit, zumindest empfinde ich das so. Und wenn man so die Wirtschaft sich anguckt, die geopolitischen Entwicklungen, und das ist nicht von mir, ich weiß gar nicht, wer das geprägt hat. Ich glaube, das erste Mal habe ich das gehört von Katja Berlin, die in der Zeit da diese Tortendiagramme immer
Ah, diese
herrlicherweise
großartigen Tortendiagramme, ja.
genau anbringt. Und die, als ich die mal in einem Vortrag gehört habe, die sagte, früher gab es eine Krise, dann wurde die in irgendeiner Weise bewältigt und dann gab es wieder sowas wie Normalität. Jetzt kann man fragen, was ist denn Normalität? Aber ich meine, so wie eine, ne, man ist quasi wieder so in eine ruhigere Zone gekommen. Diese Phase haben wir ja längst verlassen, schon seit Jahren,
Ja.
sondern wir befinden uns in einem Dauerkrisenmodus. So, das heißt also, Dauerkrisenmodus, da steckt jeder drin, natürlich auch die Führungskraft. Dann haben wir diese schnellen Entwicklungen geopolitisch, dann haben wir die K ganze KI-Thematik, die da noch mit reinspielt. Was ich damit sagen möchte, ist, als Führungskraft brauche ich eine Fähigkeit, mit der Unsicherheit, die insgesamt herrscht und die dann noch in meinem Startup herrscht und die dann in den Köpfen der Mitarbeitenden herrscht, umzugehen. Und dann aber auch Richtung und Orientierung vorgeben zu können und Entscheidungen zu treffen, wo ich eben nicht 100% der Informationen habe. Vielleicht noch nicht mal 80%. Das heißt also, Entscheidungen zu treffen unter Unsicherheit und damit aber auch klar, als ich als Führungskraft gut klarkommen zu können,
Ja.
damit ich dann nicht nachts irgendwie mich im Bett wälze und nicht schlafen kann. Also das ist eine, aus meiner Sicht, eine der größten Eigenschaften oder Fähigkeiten, die Führung jetzt und auch in Zukunft brauchen wird.
Irgendwie eine Stabilität im Inneren, die dazu auch beitragen kann. Also ich kriege es auch immer wieder mit, dass gerade Menschen, die in so druckvollen Feldern sind, wo sehr viel Unsicherheit ist, dass das ganz schnell sich ja auswirkt auf, wie gut schlafe ich eigentlich, ne? Und liege ich dann nachts wach und grübel, hätte sie nicht doch anders machen sollen oder so. Also ich glaube, da ist
Ja, und dann ist
wirklich
man
ganz,
halt ganz
ganz
schnell in
viel.
diesem Kreislauf drin,
Ja.
der einen selbst nicht gut tut, das wiederum spiegelt sich wieder in der Familie logischerweise, also im persönlichen Umfeld, aber eben auch im beruflichen Kontext. Und wenn ich als Chef, Chefin oder Führungskraft nicht in der Lage bin, eine gewisse Ruhe auszustrahlen, das heißt nicht, ich muss vorgeben, ich weiß alles und so weiter. Aber das meinte ich mit Ehrlichkeit. Und meine Erfahrung ist, wenn ich ehrlich mit den Mitarbeitenden spreche und auch ehrlich zum Beispiel sage, das hatten wir dem letzten Startup, in dem ich gearbeitet habe, dass ich eben von der Investitionsseite die finanzielle Lage bedauerlicherweise anders entwickelt hat, als wir alle geplant und erwartet hatten, dann gebe ich nicht irgendwelche Details aus Investorengesprächen in vor, damit oder darüber informiere ich keine Mitarbeiter. Aber ich versuche möglichst ehrlich zu sagen, was ist der Status quo und die Menschen mitzunehmen. Und meine Erfahrung ist, damit können die besser umgehen, als wenn ich kaum Informationen gebe und am Ende kommt der dicke Knall.
Ja. Sind Frauen die besseren Führungskräfte in solchen Feldern?
Das ist eine interessante Frage.
Bisschen provokativ
Na.
auch. Ich meine, kann man ja mal. Also ich habe immer so, ich glaube, da gibt es auch Untersuchungen zu, dann, wenn es schwierig wird und richtig kritisch, dann werden häufig Frauen an Positionen gesetzt, die manchmal fast aussichtslos scheinen. Und
Ja.
es wird auch viel darüber gesprochen, so dieses Thema weibliche Sozialisation im Sinne von empathisch zuhören, kommunikative Stärken entwickeln, dass das schon Vorteile sind in den Feldern. Was würdest du sagen?
Das ist eindeutig so. Also, dass Frauen in der Regel, es gibt natürlich auch immer Ausnahmen
Gibt immer
bei den
Ausnahmen.
Frauen, aber in der Regel ist das so, dass wir von Hause aus, also sprich von der Art und Weise, wie wir sozialisiert sind, dieses eben, ich kümmere mich gerne, ich höre zu, ich helfe, ich unterstütze, dass das so, wie soll ich sagen, initial schon so in uns drin ist, dass das gerne sich auch dann in der Führung zeigt. Was wir auch so nicht haben, ist dieses ausgeprägte Ego. Jeder von uns hat ein Ego, das will ich gar nicht in Abrede stellen.
Brauchen wir ja auch,
Aber
sonst geht ja
dieses
auch
so,
nichts vorwärts.
ich muss mich positionieren und ich muss mich abgrenzen und ich bin gefühlt im permanenten Wettbewerb. Wie gesagt, ich habe auch Frauen erlebt, die das par excellence gelebt haben. Aber ich meine so in der Regel, das ist eher nicht so anzutreffen bei den Frauen. Also es geht eher so um das Gemeinwohl, ne? Geht es allen gut? Kommen alle gut klar? Insofern bringen Frauen da schon ein gutes Set an Fähigkeiten mit. Und das braucht es auf jeden Fall, ja. Also dieses, ne, der Chef oder die Führungskraft als Micromanager und Kontrollfreak und ich gebe die Richtung vor und ich weiß alles. Ich weiß, dass da ganz viele noch da draußen rumlaufen, die dieses verinnerlicht
Ja.
haben. Aber das hat sich längst erledigt, weil KI weiß heute alles. Ich brauche nicht mehr eine Führungskraft, die alles weiß. Ich
Ja.
drücke auf den Knopf, mache einen hübschen Prompt und dann habe ich alles. Ich weiß, ich bin jetzt ein bisschen plakativ, aber dann habe ich alle Informationen, die ich brauche und dann kriege ich noch eine schicke Präsentation und so weiter. Also es braucht heute Führungskräfte, und jetzt komme ich zurück zu dem, was ich eben sagte, die in unserer Welt, die extrem dynamisch und komplex geworden ist und diese Entwicklung stoppt ja nicht. Diese Entwicklung, es wird noch komplexer, es wird noch dynamischer. Brauche ich Führungskräfte, die eben menschlich sind und die wirklich zuhören und wo ich mich als Mitarbeiterin, Mitarbeiter gut aufgehoben fühle.
Und ich denke mal, in dem Kontext bekommt HR-Arbeit auch zukünftig aus meiner Sicht eine andere Rolle. Also wenn wir es wirklich ernst nehmen und schauen, was wird jetzt wirklich gebraucht, dann ist für mich HR, also ne, Personalbereiche insgesamt, sind Kernfunktionen in Zukunft. Und mal sehen, was uns das dann da alles bringen wird im weitesten Sinne. Stichwort Frauen schaffen Zukunft. Wir haben vorhin darüber geredet. Es kommt demnächst was raus. Du hast dich nämlich beteiligt. Ich glaube, wir werden dann noch mal irgendwie darüber sprechen, um es genauer zu machen. Aber was ist das, woran du dich beteiligt hast? Total spannende Geschichte.
Ja, danke, dass du fragst, Julia. Es gibt eine Buchreihe, die im FAZ-Verlag erscheint und in den letzten Jahren auch erschienen ist. Und dieses Jahr gibt es ein Buch mit dem Überbegriff Leadership. Und in dem Buch werden 50 Autorinnen gebeten, ihre Einschätzung zum Thema Leadership in den unterschiedlichsten Aspekten und Facetten dort ja, einzubringen. Und ich bin eine von diesen Autorinnen. Das Buch wird veröffentlicht oder wie sagt man da, vorgestellt, so, vorgestellt Mitte September und erscheint dann eben auf der Frankfurter Buchmesse auch. Und mein Thema, über das ich geschrieben habe, ich habe das genannt Leadership 4.0, authentisch, souverän, weiblich, Führung im Mittelstand, neu gedacht.
Wow. So, und jetzt haben wir einen Riesentitel. Und jeder, der jetzt zuhört, sagt, verdammt, bis September ist aber noch lange hin. Was ist denn die Kernbotschaft dieses Artikels oder dieses Beitrags? Was sind so die wichtigsten Punkte?
Die wichtigsten Punkte sind im Prinzip das, was wir jetzt hier auch in unserer Podcast-Folge schon angesprochen haben. Also
Ja.
das, ne, was ist New Leadership oder was ist moderne Führung? Moderne Führung braucht eben dieses wirklich, ich nenne das mal menschenzentrierte Führung. Jetzt kann man sagen, ja, was heißt das denn jetzt wieder, Maike? Das heißt eben wirklich, ne, ich höre aktiv zu, ich führe unter
Ja.
Unsicherheit, ich nehme einfach den Menschen, der da mir gegenüber sitzt, wirklich wahr. Und ich sehe zum Beispiel im Mitarbeitergespräch nicht so, okay, so ihre ganzen, ne, ihre ganzen Ergebnisse, super, 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 alles prima, alles prima. Brauchen Sie nur irgendwas? Nö,
Danke,
brauchen Sie
tschüss.
nicht. Okay, danke und tschüss. So, auch das ist jetzt vielleicht wieder, mag der ein oder andere denken, übertrieben. Ich habe solche Gespräche schon erlebt, sondern eben da auch zu gucken, wie geht's dem Menschen? Also auch vielleicht mal in einer Sitzung, die man einberufen hat mit einem Team, nicht direkt loszulegen und zu sagen, okay, Agenda Punkt 1 ist Projekt X, wie sieht's da aus? Komm mal mit dem Budget klar, etc. etc., sondern zu sagen, okay, als erstes würde ich jetzt gerne mal wissen von Ihnen allen in der Runde, wie geht's Ihnen denn so? Und von mir aus dann, ne, mit Skalen zu arbeiten. Auf einer Skala von 1 bis 10 sind Sie. Ich bin bei 10, ne, mir geht es gut, ich bin total happy oder eben mir geht es überhaupt nicht gut. So, und sich dann da einzuschätzen. Und wenn man merkt, es gibt den einen oder anderen, die ein oder andere, die sich eher auf der linken Seite einschätzt, also mir geht es nicht so gut, das dann nicht in dem Meeting zu vertiefen, wo dann alle anderen zuhören, sondern im Nachgang ne, den Kontakt zu der Person zu suchen und zu sagen, Mensch, das hat mich jetzt aber gerade betroffen gemacht oder ich wollte jetzt gern nochmal nachhaken. Wollen wir uns mal eben zusammen einen Kaffee oder einen Tee holen?
Ja.
Und also das, dieses Zwischenmenschliche, dieses Füreinander, dieses Echte, sich echt interessieren und nicht nur für die Ergebnisse, die müssen auch
Ja.
sein, die sind total wichtig, aber den Menschen als Ganzes mitzunehmen und zu
Ja.
sehen.
Ich erlebe das auch zunehmend wirklich als handwerkliches Basiszeug. Also Negativbeispiel hätte ich an der Stelle auch mal im Mitarbeitergespräch geführt. Ein Mitarbeiter sagt, ja, ich möchte gern mehr Geld haben, Klassiker, ne? So. Und dann wird geschaut, ja, wie war denn die Leistungserbringung? Ganz okay, ja gut, aber für eine Höherstufung braucht es eigentlich ein anderes Level. Also hat man eine Vereinbarung, haben die beiden eine Vereinbarung getroffen. Wir gucken uns das jetzt im nächsten Jahr an. Und wenn das dann gut läuft, dann wurden Ziele festgehalten. So ein Jahr später findet das Gespräch statt. Ja, dann ist ja das Jahr erfolgreich gelaufen, so der Mitarbeitende. Dann kriege ich ja jetzt meine Höherstufung. Chef so,
Ja.
nee, wieso nicht? Du bist doch überhaupt gar nicht da angekommen. Turns out, die haben das ganze Jahr nicht gesprochen. Und das ist so Sachen, weißt du, da denke ich mir, da kann man sich doch wirklich, und war natürlich eine riesengroße Frustration auf beiden Seiten, eine ganz große Irritation zwischen den beiden, ja. Also, dass dann der Vorgesetzte weitergedacht hat, ja, der merkt doch, dass er nicht die Leistung bringt, und der Mitarbeitende aber gedacht hat, naja, ich tue ja alles, ich bin ja gut unterwegs. Und man
Ja.
spricht ein ganzes Jahr lang nicht darüber, um dann am Ende festzustellen, nö, passt nicht, und alle sind frustriert, ja. Oder noch ein anderer Fall, auch nicht so ganz so schön. Unternehmen mussten dann Mitarbeitende freigesetzt werden. Dann kommt es dann zu dem Gespräch. Man hat dann, wie man immer so macht, das dann ja auch geguckt, sozialverträglich. Ja, und im Kündigungsgespräch erfährt dann derjenige, der das quasi ausgewählt hat, dass der, mit dem er gerade spricht, vor 3 Wochen geheiratet hat und wirklich am Tag vorher Vater geworden ist und er wusste nichts davon. Und
Ey,
das sind so Dinge, weißt du sagst, du bist jetzt, weil also ich sehe dir im Gesicht an, wir haben ja auch Video hier davon, wirklich dieses, aber das ist teilweise leider gelebte Realität. Und das finde ich ist so schade, weil da geht uns echt ein Potenzial im Miteinander und in der Führung verloren.
ja, das sind leider sehr krasse und sehr, sehr traurige Beispiele, aber
Ja.
ich kenne so ähnliche auch. Und was mir immer wieder, egal in welchem Unternehmen ich die letzten Jahre gewesen bin, immer wieder passiert ist, was ich dann abgestellt habe, ist, es gab vermeintliche Entwicklungspläne, die gab es dann aber auch nicht für alle. Nee, oh mein Gott, um Gottes Willen, es kann doch nicht für alle Leute hier im Unternehmen Entwicklungspläne geben.
Dabei ist das so motivierend,
Ne?
ne?
Also genau, es gibt die für Einzelne, und als das Thema dann wieder aufkam mit Entwicklungsplänen, hieß es so von den Mitarbeitenden, oh mein Gott, ich habe die letzten 2, 3 Jahre schon einen Entwicklungsplan gehabt. Das haben wir einmal besprochen und dann ist nie wieder was passiert. Wieso soll ich denn das jetzt wieder ernst nehmen? Ich habe gar keine Lust, mich damit
Ja,
auseinanderzusetzen.
ja.
Also auch das ist natürlich ein absolutes, es geht gar nicht.
Ja. Und ne, wo kommt dann die Sicherheit her, wenn es von außen her wackeliger wird, wenn es mehr Komplexität gibt, wenn das nicht mal in dieser Beziehung dann zwischen Führungskraft und Mitarbeitenden, wenn es dann da nicht mal irgendwie so eine stabile Komponente gibt in irgendeiner Form? Ja.
Ja, absolut, absolut. Ja, das ist super wichtig. Und das ist nichts Neues, wenn man also über,
Na.
entschuldige, dass ich, wenn ich das sagen darf, New Leadership oder Next Level, ich meine, wir sind alle Menschen. Also was brauchen wir als Menschen, um uns wohlzufühlen, damit es uns gut geht, damit wir gut arbeiten, gute Leistung bringen oder exzellente Leistung und so weiter? Dann sind das alles Basics, die jeder Mann, jede Frau weiß. Aber es scheint die Umsetzung und
Die
sich dieses
Umsetzung.
bewusst machen und die
Ja.
Umsetzung, da scheint offensichtlich doch oftmals eine große Herausforderung zu
Ja.
liegen.
Ja, genau. Ja, wir wollen Dinge in die Zukunft tragen. Ich habe an der Stelle, das fand ich wunderschön, das würde ich gern auch noch ansprechen. Du bist auch im Ehrenamt unterwegs. Und da geht es um Inspiring Girls. Das ist ein Verein, richtig? Erzähl uns gerne ein
Ja.
bisschen darüber noch was. Was ist das und was machst du da?
Ja, sehr, sehr gerne. Inspiring Girls ist ein Verein, der ursprünglich mal in England gegründet wurde. Den gibt es mittlerweile in über 40 Ländern auf der Welt. Und seit 2 Jahren gibt es den in Deutschland. Und Inspiring Girls, ich bin Botschafterin für Inspiring Girls seit 1,5 Jahren für Düsseldorf. Und was ist die Idee oder das Konzept, dass wir mit Rollen, weiblichen Rollenvorbildern in Schulen gehen, und zwar und dort die Rollenvorbilder zusammenbringen mit Mädchen im Alter von 12 bis 16 Jahren und die Mädchen dann in so einer Art, wie so eine Art Speed-Dating kann man sich das vorstellen. Sie haben so 20 bis 30 Minuten, gibt es eine kleine Gruppe von Mädchen, ein weibliches Rollenvorbild, vornehmlich aus den MINT-Berufen, aber nicht nur, die dann den Mädchen ihren Werdegang erzählen. Also wie sind sie zum Beispiel bei Siemens Ingenieurin geworden? Oder wie ist die Person, die Installationsmeisterin mit eigenem Betrieb geworden? Was ist da, wie hat sie ihren Weg beschritten? Welche Hürden haben sich ihr in den Weg gestellt? Und die Mädchen interessiert eben, dass die berufliche Seite, aber eben auch, wie geht die Frau damit um? Ist die Frau verheiratet? Gibt es, ne, ist, wenn sie geschieden ist oder getrennt lebt und Kinder hat, kann man das trotzdem mit dem Beruf vereinbaren. Also die Idee ist, den Mädchen den Horizont zu erweitern und ihnen Impulse und Ermutigung zu geben. Du kannst mal gewohnte Pfade verlassen, auch wenn deine Familie oder die Freundin vielleicht anderer Meinung sind, und trau dich einfach. Und das ist so das Hauptformat. Und das begeistert mich total und ich bin schon bei einigen Schulen in Düsseldorf mit ganz tollen Rollenvorbildern gewesen und das mit ganz wundervollen Ergebnissen. Also die Mädchen sind im Nachgang immer sehr begeistert und bereichert und umgekehrt die Frauen auch, die sich super freuen, dass sie was aus ihrem Erfahrungsschatz weitergeben dürfen.
Toll.
Und das alles, nicht nur ich arbeite ehrenamtlich, sondern auch die Rollenvorbilder und alle in dem Verein arbeiten ehrenamtlich. Also wer Interesse hat, gerne bei Inspiring Girls. Es gibt eine wunderbare Webseite und dort kann man sich sowohl als Botschafterin als auch als Rollenvorbild direkt anmelden.
Das hängen wir auf alle Fälle auch in die Shownotes, ein Link zu dieser Webseite. Genauso wie alle Links, die es zu dir gibt. Maike, Entschuldigung. Klassische Coaching-Frage zum Abschluss. Welche Frage hätte ich dir noch stellen müssen, die ich dir noch nicht gestellt habe? Worauf würdest du gerne noch antworten in diesem Podcast?
Vielleicht die Frage, habe ich noch einen Tipp für die Zuhörerschaft, wenn das
Dann
für dich passt. Und
lass mich dich fragen,
dann.
Maike, hast du noch einen Tipp für die Zuhörerschaft?
Ja, habe ich. Und zwar würde ich gerne einen nennen. Und zwar. Ja, welchen nehme ich denn? Ich würde sagen, die Was-war-gut-Reflexion. Also ich
Oh.
würde, der Tipp ist, sich freitags oder eben nehmen wir mal an, zum Ende der Woche also zum Ende der Woche ein paar Minuten Zeit zu nehmen und sich einfach mal spontan aufzuschreiben oder ins Handy reinzusprechen, was lief diese Woche gut? Also was, und das vielleicht einfach das mal auf drei Dinge zu beschränken. Was lief diese Woche gut? Sich drei, wenn es nicht drei werden, ist es auch okay, wenn es eins oder zwei Themen sind, sowohl im persönlichen Bereich als auch im beruflichen Bereich. Und sich damit dann, indem ich darüber nachdenke und reflektiere und mir das dann aufgeschrieben habe, erkenne ich einmal meine Leistung für diese Woche an, also was ist wirklich gut gelaufen. Und ich erzeuge halt einfach so eine positive Energie in mir selber. Also häufig habe ich das so auch bei mir erlebt, dass man denkt so, oh mein Gott, diese Woche ist total schlecht gelaufen. Irgendwie nichts hat
Ja.
funktioniert, alles lief quer, alles, was ich mir mal vorgenommen habe, was erledigt werden sollte, ist irgendwie nur halb erledigt oder gar nicht und so weiter. Und das ist ja auch alles passiert, aber es ist mit Sicherheit sind eben auch einige Dinge passiert, die wirklich sehr positiv waren. Und sei es, dass mich ein Kollege oder eine Kollegin oder einer aus dem Team herzlich angelächelt hat und gesagt hat, oh Maike, das ist toll, dass du mich gefragt hast, wie es mir geht. Und sich das so als Routine einfließen zu lassen, sich das immer mal wieder zum Ende der Woche hin zu reflektieren. Das hilft sehr und das hilft auch sehr, sich selber seines Verhaltens, seiner Muster bewusst zu werden.
Schön. Das ist eine ganz, ganz einfache Übung, die man wunderbar einbauen kann. Weißt du was? Ich hoffe sehr, dass am Ende dieser Woche in deiner Betrachtung diese Podcast-Aufnahme vorkommt.
Ah, sehr schön.
Liebe Maike, ich danke dir sehr für das Gespräch. Wir hängen alle Möglichkeiten, wie man dich kontaktieren kann, also den Link zu deinen Büchern, zu deiner Website, auf alle Fälle auch für Inspiring Girls und was sonst noch reinkommen kann, auf alle Fälle in die Shownotes, sodass auch hoffentlich ganz viele Zuhörende zu dir finden. Und ja, ich wünsche dir eine schöne Rechtswoche. Vielen, vielen herzlichen Dank.
Ich danke dir ganz herzlich, Julia. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Also, tschüss!
Tschüss. Bevor du jetzt schon wieder weiterziehst, vielleicht zum nächsten Podcast, möchte ich dir gerne noch eine kleine Information mitgeben, die vielleicht für dich als Führungskraft ganz besonders interessant ist. Denn vielleicht hast du gerade das Gefühl, es braucht noch mal was Neues. Vielleicht stehst du einem Karrieresprung oder vielleicht willst du dich beruflich neu orientieren oder du hast einfach nur das Bedürfnis, noch mal ganz anders sich aufzustellen und den Anforderungen dieser Zeit gerecht zu werden. Dann habe ich was für dich, denn Mitte Oktober startet bei Heike Kuhlmann von Future Excellence in Düren eine Coaching-Ausbildung, und zwar nicht irgendeine Coaching-Ausbildung, sondern eine systemisch integrale Coaching-Ausbildung, die insbesondere für Führungskräfte besonders hilfreich ist. Und der Clou an der Sache, ich werde die ganze Ausbildung begleiten. Warum macht es Sinn, dass du als Führungskraft vielleicht ja auch Coaching-Fähigkeiten hast? Denn du musst ja nicht unbedingt Coach hinterher werden, sondern es geht wirklich um das Mindset, was dich so bereit macht für diese Zeiten. Also sowas wie gute Zuhörfähigkeiten, gute Fragetechniken, die über das hinausgehen, was du vielleicht schon kennst. Ja, das kann Konflikte lösen, bevor sie eskalieren. Und die richtige Frage zum richtigen Zeitpunkt, das ist Empowerment pur. Außerdem lernst du dich selbst zu coachen und selbst zu führen. Und du kriegst so viel hilfreiche Impulse an die Hand, dass dich das einfach auf ein ganz neues Next Level bringen wird. Die Ausbildung ist modular. Schau sie dir gerne an. Wenn du mehr Infos haben möchtest, findest du alle Informationen unter Future Excellence, future-excellence.de oder du schreibst mich an kontakt@juliapeters.info und ich sende dir gerne alle Unterlagen zu. Außerdem steht Heike, die eine sehr, sehr erfahrene Ausbilderin ist und auch Ex-Top-Managerin in der Konsumgüterindustrie, dir gerne für ein Gespräch zur Verfügung. Wenn du dabei sein magst, wir freuen uns sehr auf dich. Kleine Gruppe, garantiert Top-Ausbildung, super Preis-Leistungs-Verhältnis und wir fangen Mitte Oktober an. Alle Infos und die entsprechenden Links hänge ich dir in die Shownotes. Und jetzt wünsche ich dir eine gute Zeit, bis wir uns das nächste Mal sehen. Auf bald und just keep going.